Im Wintersemester 2021/22 organisierte die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart eine Ringvorlesung mit dem Titel Intelligente Systeme für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Die Leitfrage lautete: Wie können uns intelligente Systeme, gemeint sind damit nicht nur selbstlernende Algorithmen, dabei helfen, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu gestalten? Hierzu kamen Forscherinnen und Forscher aus ganz verschiedenen Disziplinen zu Wort. Rebecca Beiter, Cyber Valley Public Engagement Managerin, und Felix Heidenreich vom IZKT der Universität Stuttgart hatten die Möglichkeit, im Anschluss an die Vorträge jeweils ein Gespräch zu führen.
Wir sprechen heute mit Frau Professor Dr. Daniela Winkler. Sie ist am Institut für Volkswirtschaftslehre und Recht und sie leitet die Abteilung für Rechtswissenschaft hier an der Universität in Stuttgart. Frau Winkler, wenn wir über intelligente Systeme in der Rechtswissenschaft sprechen, dann klingt das erstmal etwas kompliziert. Machen wir es mal ganz praktisch. Werden wir in nächster Zeit eine künstliche Intelligenz, also abgekürzt eine KI, vor uns im Gericht als Richter haben?
Davon gehe ich nicht aus. Wir haben gerade nach dem deutschen Rechtssystem ja die Idee eines Richters, der insbesondere, wenn wir jetzt von Strafgerichten sprechen, dann letztendlich noch über die Strafzumessung zu entscheiden hat. Und diese Entscheidung werden wir schon allein aus demokratischen Gründen nicht an eine KI übertragen.
Für diejenigen, die keine Juristinnen oder Juristen sind, die Strafzumessung bedeutet einfach das Strafmaß, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Okay. Genau, das ist die Frage, wie hoch ist die Freiheitsstrafe, bekommen Sie eine Geldstrafe oder ähnliches.
Okay, also die letztendliche Entscheidung wird auch im deutschen Rechtssystem bei einem Menschen bleiben, aber es gibt ja intelligente Systeme, die unterstützen können. Gerade bei Gerichtsfällen sind ja unfassbare viele Akten häufig mit dabei, die erstmal gesichtet werden müssen, die bewertet werden müssen. Ist es denn denkbar, dass ein intelligentes System in so einem Fall zum Einsatz kommt?
Ja, so wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, dass es tatsächlich erstmal auch um die Bearbeitung des Sachverhalts geht, um die Aufarbeitung aller Hintergründe. So ein Einsatz von KI kann man sich tatsächlich sehr gut vorstellen. Was wir eben brauchen, ist in der letzten Instanz dann eine zurechenbare Entscheidung, die auf den Richter zurückgeführt werden kann. Und solange diese KI eben tatsächlich Hilfstätigkeiten ausübt, ja, den Richter selbst seine Arbeit erleichtert, aber eben gerade nicht abnimmt, ist das durchaus auch denkbar im deutschen Rechtssystem.
Wir sind ja jetzt über sehr praktische Beispiele in unser Gespräch hier eingestiegen, aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück zur Definition. Also wenn wir von künstlicher Intelligenz, KI oder intelligenten Systemen in der Rechtswissenschaft sprechen, was genau bedeutet das denn?
Ja, also wenn man vom intelligenten System spricht, kann man ja schon mal ganz unterschiedliche Begriffe zugrunde legen. Für mich selbst ist ein System als solches erstmal eine Menge aus verschiedenen Elementen, die aufgrund geordneter Beziehungen zueinander in ein irgendwie geartetes Ganzes integriert werden. Und intelligent ist das System, auch so meine Meinung, wenn es sich selbstständig weiterentwickelt, auf Herausforderungen reagieren kann, gegebenenfalls sogar Probleme lösen kann. Und das möchte ich dann dementsprechend auch nicht explizit auf technische Systeme beschränken. Wenn wir das jetzt auf die Rechtswissenschaft übertragen, dann können wir sehen, dass wir ja auch herkömmlich schon ganz häufig vom Begriff des Rechtssystems sprechen, also offenkundig der Systembegriff hier bereits angelegt ist. Das kann man dann auch verschieden auslegen. Der Begriff kann das Recht dann als soziales Handlungssystem meinen, das wäre dann eher im Luhmannschen Sinne, oder eben auch als ein dogmatisches System, das durch übergreifende Prinzipien und Rechtsregeln geprägt ist. Wir können aber auch noch weitergehen und sagen, dass einzelne Rechtsbereiche in sich stimmige Systeme darstellen. Im besten Fall wäre das Rechtssystem dann auch ein intelligentes System. Davon kann man meiner Meinung nach durchaus ausgehen, wenn man sich überlegt, dass es auch eine Fortentwicklung dieses Rechtssystems gibt, insbesondere in Reaktion auf gesellschaftliche und tatsächliche Veränderungen, die immer wieder beobachtbar sind. Also solche Fortentwicklungen finden dann eben nicht nur durch äußere Eingriffe statt, wäre ja die Gesetzgebung, sondern sind auch intrinsisch angestoßen durch Rechtsauslegung und Rechtsanwendung, also auch beispielsweise eben dann die Gerichte.
Das finde ich jetzt eine sehr spannende Definition, da in meinem Kontext, ich bin auch Public Engagement Managerin am Cyber Valley, ein intelligentes System natürlich meistens ein System ist, das in irgendeiner Art und Weise programmiert wurde, das ein technisches oder ein System ist, das in der Informatik irgendwie verortet ist. Und Sie haben diesen Systembegriff ja jetzt sehr weit definiert. Das finde ich sehr spannend. In den folgenden Fragen, wir hatten ja jetzt schon die künstliche Intelligenz als Akteur innerhalb des Rechtssystems, aber wahrscheinlich wird sie ja realistischerweise vor allem ein Gegenstand des Rechts werden. Also ganz praktisch würde ich da gerne mal ein Szenario aufwerfen. Stellen wir uns mal vor, wir sind in einer Fabrik und ein intelligentes System hat eine Fehlfunktion, ein Roboterarm verletzt daraufhin eine Arbeiterin. Wer ist denn jetzt rechtlich für in so einer Situation für eine künstliche Intelligenz oder ein intelligentes System verantwortlich? Die Person, die sowas programmiert? Die Person, die sowas auf den Markt bringt?
Das ist eine sehr spannende Frage und die ist tatsächlich in Teilen letztendlich noch gar nicht beantwortet. Also wir finden aktuell eine Diskussion, die sich im Bereich des automatisierenden Fahrens abspielt. Da sehen wir das Beispiel, dass Sie beschrieben haben, auch noch in einem anderen, vielleicht sogar noch deutlicheren Kontext. Also wenn Sie sich vorstellen, dass wir darauf zusteuern, auf eine Zukunft, in der Fahrzeuge eben komplett automatisiert unterwegs sind und dann stellt sich immer die Frage, was passiert bei einem Autounfall oder noch schlimmer in diesen sogenannten Dilemmasituationen, was passiert, wenn das Fahrzeug selbsttätig entscheiden muss, ob es jetzt das kleine Kind oder die Oma umfährt. Wie kann man mit solchen Situationen umgehen und vor allem, wie sieht es haftungsrechtlich aus? Das sind Fragen, die sind im Zivilrecht zugesprochen und letztendlich müssen die durch den Gesetzgeber beantwortet werden. Der Gesetzgeber hat aber teilweise diese Fragen noch gar nicht in der Form, sage ich es mal, auf dem Schirm, das ist Plastik, sodass es normalerweise eigentlich immer noch ein Regelungsszenario zugrunde gelegt wird, bei dem es eben tatsächlich Menschen sind, die dann zu solchen Verletzungen führen. Und wir müssen, solange der Gesetzgeber das noch nicht im Einzelnen angepasst hat, tatsächlich auch als Juristen uns dann fragen, was bedeutet das denn? Auf wen können wir denn diesen konkreten Eingriffsakt, oder wem können wir denn diesen konkreten Eingriffsakt zurechnen? Das ist eigentlich immer eine Frage der Zurechenbarkeit. Und da gibt es eben in der Tat verschiedene Akteure, denen man das zurechnen kann. Also entweder demjenigen, der sagt, ich setze es ein und habe dadurch auch einen Vorteil, oder eben diejenigen, der programmiert. Ist tatsächlich noch nicht endgültig entschieden. Also hier gibt es gerade noch Diskussionen, wie gesagt, im Hinblick auf den Straßenverkehr. Der Gesetzgeber da ganz langsam daran, die Straßenverkehrsordnung anzupassen und dann auch solche Fragen langsam in den Blick zu nehmen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass dieses Thema KI und die intelligenten Systeme eher ein Randgebiet, sozusagen ein neues Themenfeld sind, oder ist das eher eine Herausforderung, die die Rechtswissenschaft insgesamt als Disziplin nochmal über die eigenen Methoden und über die eigenen Verfahrensweisen nachdenken lässt?
Im Moment ist mein Eindruck, dass es tatsächlich noch ein Randgebiet ist. Diese Problematik, die hier entsteht, die wird tatsächlich jetzt gerade erst erkannt. Also man sieht so hin und wieder aufflammende Diskussionen und die sieht man in ganz verschiedenen Bereichen. Das betrifft wirklich das Recht im Ganzen. Also wenn wir solche Beispiele aus dem Zivilrecht haben, wie das, was Sie gerade genannt haben, wie sieht das aus mit haftungsrechtlichen Fragen, da haben wir das einerseits. Wir können aber andererseits beispielsweise auch ganz deutliche grundrechtliche Fragen aufwerfen, wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wie sieht es denn aus, wenn irgendwelche Algorithmen beispielsweise entscheiden, welche Meinungen in sozialen Medien noch veröffentlicht werden dürfen und welche denn gelöscht werden. Da sind ja wirklich bereits in den Grundrechten drin, in der konkreten Anwendung, der konkreten Reichweite der Grundrechte. Das heißt, obwohl ich einerseits sagen würde, wir sind im Moment, es ist noch ein Randbereich, wird sich andererseits in den nächsten Jahren zeigen, dass das tatsächlich eine Problematik ist, die an ganz vielen verschiedenen Flächen, so im Sinne eines Flächenbrandes, kann man vielleicht sagen, auftreten wird und doch durchaus auch an all diesen Punkten vergleichbare Probleme aufwerfen wird. Also Probleme beispielsweise der Zurechenbarkeit, darüber hatte ich schon gesprochen, ganz häufig auch Probleme eben des Demokratieprinzips. Also wie weit können wir tatsächlich auch Rechtsanwendung, Rechtsauslegung delegieren an eine solche KI? Wie weit muss das nicht tatsächlich immer noch von demokratisch legitimierten Akteuren, also den Richtern oder Verwaltungsbeamten, durchgeführt werden? Also im Ergebnis würde ich der zweiten Alternative zustimmen, die Sie gerade schon beschrieben haben. Das wird sich dahingehend entwickeln, dass die Rechtswissenschaft hier nochmal da ganz grundsätzliche Herausforderung gestellt wird und tatsächlich nochmal über ihre Methoden und ihre konkreten Inhalte nachdenken muss.
In Ihrem Beitrag zur Ringvorlesung der Fakultät haben Sie ja über die Versuche im öffentlichen Recht gesprochen, vor allem die intelligenten Energiesysteme irgendwie auch rechtlich in den Griff zu bekommen und sozusagen die Prozesse, die sich dort abspielen, auch irgendwie demokratisch legitimiert rechtlich einzurahmen. Ein großes Thema, das da aufgekommen ist, so schien es mir zumindest, ist dieses Thema der Komplexität und auch der Geschwindigkeit der Innovationen. Ich frage jetzt mal ganz provokativ, kommen wir da in eine Situation, in der sich die Gesellschaft technologisch so schnell weiterentwickelt und auf so eine komplexe Art und Weise entwickelt, dass die demokratisch legitimierte rechtliche Einhegung dann irgendwann gefährdet ist? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Das ist zumindest ein Problem, das sich am Horizont abzeichnet, das ich auch genauso sehen und bestätigen würde, wie Sie das gerade beschrieben haben. Das ist natürlich kein ganz neues Problem. Wir haben schon auch in der Vergangenheit immer wieder damit arbeiten müssen, dass sich technische Systeme komplex entwickeln und dass es natürlich immer eine Herausforderung ist, gerade auch für den Gesetzgeber, aber auch dann für den Rechtsanwender, also den Richter oder den Verwaltungsbeamten beispielsweise dann mit dieser Komplexität umzugehen. Wenn wir jetzt aber beispielsweise den Bereich Energiewende beobachten, da können wir sehen, dass wir tatsächlich da einen so deutlichen Entwicklungs- und auch Innovationsschub haben, dass man manchmal den Eindruck hat, der Gesetzgeber kommt tatsächlich gar nicht mehr hinterher. Ich kann das vielleicht an einem konkreten Beispielsfall illustrieren, an dem ich auch gerade arbeite, den ich rechtlich begleite. Eine neue Möglichkeit, ressourceneffizient zu agieren, ist die Abwärmenutzung in Rechenzentren. Das heißt, hier entsteht ja eine große Wärmemenge, die bisher weitgehend ungenutzt an die Außenluft abgegeben wird. Umgekehrt ist es sogar so, dass man diese Rechenzentren ja kühlen muss, deswegen auch große Energieressourcen hier verschwendet. Und daher ist es natürlich sinnvoll, diese Abwärme dann in irgendeiner Form zu nutzen. Betrachtet man sich das jetzt genauer und fragt sich, welche rechtlichen Regulierungen gibt es, so stellt man fest, dass es wirklich eine Vielzahl von offenen Fragestellungen gibt. Also es gibt quasi noch keine Regelungen dazu. Zu der Frage, wie sieht es denn aus mit der Förderung dieser speziellen Form der regenerativen Wärmenutzung? Wie weit können die möglicherweise bestehende Regelungen analog eventuell auch auf dieses neue Szenario anwenden? Oder wie sieht es überhaupt mit den rechtlichen Beziehungen zwischen den einzelnen Beteiligten aus, wenn wir eine solche Entwicklung beobachten? Und insofern sehen wir relativ deutlich, dass der Gesetzgeber tatsächlich hinterherhinkt, dass er im Prinzip eher reagiert als agiert, was ja eigentlich meiner Meinung nach stärker seine Aufgabe wäre. Um dem sozusagen entgegenzuwirken, gibt es natürlich einerseits die Möglichkeit, mit unbestimmten Rechtsbegriffen zu arbeiten, um ja auch den Raum zu eröffnen und neue Fallkonstellationen aufzunehmen. Gerade in dem Bereich des
Einhaken kann, unbestimmte Rechtsbegriffe. Können Sie das noch mal kurz für die Nichtjuristen erklären?
Okay. Unbestimmte Rechtsbegriffe sind offene Begriffe, die sich nicht ohne weiteres ganz klar bestimmen lassen. Also sowas wie, ich nehme mal ein Beispiel, Zuverlässigkeit. Wann ist jemand zuverlässig? Dieser Begriff wird beispielsweise in verschiedenen rechtlichen Kontexten verwendet und kann aber auch ganz Unterschiedliches meinen. Als Gastwirt brauchen Sie quasi eine andere Zuverlässigkeit als Arbeitgeber beispielsweise. Solche unbestimmten Rechtsbegriffe ermöglichen also den Raum, Verschiedenes rein zu interpretieren und auch bei der Auslegung eben verschiedene Aspekte mit einzufassen. Andererseits stelle ich fest, dass gerade in diesem technischen Bereich und ein Punkt, den wir ja auch bisher noch gar nicht hatten, ist ja auch Datenschutz. Der spielt natürlich da auch eine ganz große Rolle, wenn wir von solchen technischen Systemen sprechen, dass der Gesetzgeber tendenziell eher dazu neigt, eine sehr, sehr kleinteilige Regelung vorzunehmen. Also entweder, indem er das tatsächlich in die Gesetze hinein integriert. Wir haben richtige Mammutgesetze teilweise, also Mammutnormen, die mehrere Seiten umfassen. Also ein einzelner Paragraph, der wirklich ein bis zwei Seiten umfasst. Und zum anderen gibt es eben die Möglichkeit der Delegation an den Verordnungsgeber. Da wird also an die Exekutive delegiert und die kann dann in Form von Rechtsverordnungen diese technischen Details dann nochmal ganz kleinteilig darlegen. Also insofern von meiner Sicht aus eher die Tendenz, hier fast zu kleinteilig zu arbeiten, alles sehr, sehr, ja, im Kleinen runterzubrechen, sodass natürlich dann auch immer ein sehr, sehr großer Anpassungsbedarf besteht.
Heißt das denn strukturell gesehen, dass Entscheidungsmöglichkeiten tendenziell von der Legislative abwandern Richtung Exekutive beziehungsweise vielleicht auch Richtung Judikative? Also wenn man an so etwas wie das sogenannte lückenfüllende Richterrecht denkt, wo dann sozusagen im Sinne des Gesetzgebers entschieden wird, auch wenn es nicht ganz genau so im Gesetzestext selbst drinsteht?
Ja, also gerade in diesem stark technisierten Bereich würde ich diese Beobachtung auch unterstützen. Also wir haben eher eine Abwandern hin zur Exekutive, soweit sie dann als Verordnungsgeber tätig wird. Das ist natürlich ein Prozess, der auch angestoßen wird durch die Europäische Union. Wir haben ja teilweise Verordnungen und Richtlinien, die dann auch umgesetzt werden müssen. In denen gibt es eben auch detailgenaue Regelungen. Die werden dann meistens nochmal weiter runtergebrochen in dem Prozess der Umsetzung auf die nationale Ebene. Und gerade wenn wir zum Beispiel eben im Datenschutzrecht uns umschauen, dann sehen wir, dass wir tatsächlich eine sehr detaillierte Regelung haben, die dazu führt, dass eher auf Seiten der Exekutive als dann auf Seiten der Judikative hier die letzten Entscheidungen getroffen werden.
Wobei, da muss man auch sagen, finde ich, hat die EU im Bereich KI und Justiz schon relativ viel gemacht. Also kurz zum Hintergrund, es gibt ja die KI-Verordnung, die gerade in dem Abstimmungsprozess läuft. Aber die Europäische Kommission für Effizienz in der Justiz, die hat sich schon relativ früh mit verschiedenen Kernprinzipien auseinandergesetzt, die KI im Einsatzbereich der Justiz haben sollte. Wir haben einiges davon auch schon angesprochen, zum Beispiel die Achtung der Grundrechte, also die Sicherstellung, dass eine künstliche Intelligenz mit den Grundrechten vereinbar ist. Was ich auch besonders spannend finde, ist dieser Grundsatz der Nichtdiskriminierung, gerade im Rechtsbereich. In den USA beispielsweise ist es ja jetzt schon häufiger vorgekommen, dass intelligente Systeme in der Justiz eingesetzt werden, beispielsweise um eine Vorhersage zu treffen, wie wahrscheinlich eine Person wieder straffällig wird und sie dann eventuell nicht früher aus dem Gefängnis freizulassen. Die Daten, auf denen dieses System basierte, waren aber schon von vornherein diskriminierend und haben dann für dunkelhäutige Personen ja eher schlechtere Prognosen gegeben als für weiße Personen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, der Grundsatz der Nichtdiskriminierung. Man denkt immer, ein technisches System wäre objektiver als ein Mensch. Aus meiner Sicht ist dem aber nicht so. Wie schätzen Sie das ein?
Das ist natürlich eine Frage, die wahrscheinlich dann sogar stärker noch von denjenigen, die derartige Systeme programmieren, beantwortet werden kann. Aber ich bin tatsächlich auch skeptisch, würde also Ihre Einschätzung teilen, da offenkundig ja solche Systeme eben in der Tat von den Daten leben, mit denen sie arbeiten und beziehungsweise natürlich auch geprägt sind von den Personen, die sie programmieren. Und hier sehe ich eben in der Tat, dass bestimmte Vorurteile, die auch in der Gesellschaft existieren, tatsächlich in diese Systeme hineingetragen werden können und dann auf dem Wege, Sie haben es ja gerade beschrieben, dann auch letztendlich in die Rechtsanwendung dann hineingetragen werden.
Und solche Einsatzbereiche, wie sie jetzt in den USA schon vorherrschen, das wird jetzt in Deutschland, wie wir ja schon am Anfang kurz angesprochen hatten, wahrscheinlich nicht der Fall sein, dass künstliche Intelligenz auf so eine Art unterstützen kann, ohne dass ein Mensch nochmal am Ende dabei ist.
Das sehe ich eher kritisch. Also es gibt bei der Rechtsanwendung im Bereich des Verwaltungsrechts Vorschriften, die vorsieht, wie weit sogenannte automatisierte oder automatische Einrichtungen zur Anwendung kommen. Das ist geregelt in § 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Und da heißt es, ein Erlass von Verwaltungsakten durch solche automatisierten Einrichtungen sei eben immer dann möglich, wenn das durch Rechtsvorschriften zugelassen ist und kein Ermessen oder Beurteilungsspielraum besteht. Das ist nochmal die Bestätigung auch dessen, was ich am Anfang gesagt habe. Wir gehen also davon aus, dass eine Rechtsanwendung durch solche automatisierten Systeme möglich ist, sofern es sich um eine quasi konditionale Zuordnung handelt. Also wenn ein bestimmter klar feststellbarer Tatbestand vorliegt, dann kommt Rechtsfolge XY raus. Das kann natürlich auch eine KI nachvollziehen. Ganz häufig ist es bei der Rechtsanwendung aber eben so, dass wir eben Bewertungsspielräume haben, verschiedenster Art. Wir sprechen eben vom Ermessen, wir sprechen von den offenen Rechtsbegriffen, von denen wir die wir ja vorhin auch schon angesprochen hatten. Und natürlich gerade im Strafrecht geht es eben immer um die Frage, was kommt denn dann am Ende genau raus? Strafgesetze geben ja immer einen gewissen Spielraum, eine Freiheitsstrafe von bis. Also diese Strafzumessung ist ja da ganz wesentlicher Teil auch der richterlichen Tätigkeit. Und da sehen wir, dass das eben in der Tat unserer Vorstellung, der Vorstellung, die im deutschen Rechtssystem verwurzelt ist, von einer Rechtsanwendung durch KI widerspricht. Also sofern es um solche Bewertungen, Beurteilungen oder Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen gibt, soll das eben tatsächlich bei Personen bleiben. Insbesondere, weil eben der Richter, der Verwaltungsbeamte demokratisch legitimiert ist. Wenn wir das sozusagen externalisieren, eine ja letztendlich nicht mehr nachvollziehbare kritische Intelligenz, die man auch gar nicht mehr reinschauen kann, Entscheidungen trifft, dann kommen wir eben tatsächlich in ganz klare Friktionen mit dem Demokratieprinzip.
Diese Transparenz, die Unparteilichkeit, Fairness, das sind übrigens auch Kernprinzipien aus dieser, die die Europäische Kommission für Effizienz in der Justiz da auch formuliert hat. Und ich denke, das stimmt auch mit unserer Vorstellung von Demokratie überein, wenn es eben nicht die KI ist, die am Ende entscheidet. Ja. Dann würde ich gerne zum Ende hin noch einen Blick in die Zukunft wagen. Wann können wir denn ungefähr damit rechnen, dass es Gesetze gibt, die, was wir alles angesprochen haben, Verantwortlichkeit von künstlicher Intelligenz, Zurechenbarkeit etc., solche Dinge regelt? Sind wir da noch sehr weit weg davon?
Das ist natürlich immer schwer, eine solche Prognose vorzunehmen. Aber ich sehe, dass im Moment derartige Gesetzesvorhaben tatsächlich in Arbeit sind, beziehungsweise auch zum Teil eben tatsächlich schon umgesetzt. Also ein Beispiel, wo man das sehr praktisch sieht, ist eben der Bereich des automatisierten Fahrens. Da gibt es die Straßenverkehrsordnung, die wir auch alle kennen, mit der wir auch häufig selbst zu tun haben. Und hier hat der Gesetzgeber in den Jahren 2017 und 2019 jeweils Gesetzesänderungen vorgenommen und bereits quasi nachgelegt und nachgeschärft, welche Formen des automatisierten Fahrens es gibt und welche Anforderungen daran geknüpft sind. Wenn man sich jetzt diese Vorschriften anschaut, stellt man allerdings auch fest, dass es natürlich dann noch ziemlich viele Unklarheiten gibt über die Auslegung einzelner Vorschriften, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass hier der Gesetzgeber eigentlich fast ein bisschen schneller ist als die Entwicklung, denn dieses komplett automatisierte Fahren ist ja tatsächlich eher noch ein Zukunftskonzept, ist ja sogar in der Art noch gar nicht umsetzbar. Das heißt, da fragt man sich jetzt im Moment noch, wie sind denn jetzt diese konkreten Normen dann runterzubrechen auf das, was noch kommen wird? Also da sehen wir durchaus aufgrund natürlich auch des wirtschaftlichen Drucks, der tatsächlichen Entwicklungen, die beobachtbar sind, dass der Gesetzgeber hier schon reagiert hat. Ich habe gesagt, im Verwaltungsverfahrensgesetz ist an der einen oder anderen Stelle auch schon die Rede davon, wie mit automatischen Einrichtungen umzugehen ist. Ich habe durchaus den Eindruck, dass das jetzt im Gange ist und ohne da jetzt eine ganz genaue Prognose vornehmen zu können, dass wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall damit rechnen, dass es dann eine Vielzahl verschiedener Vorschriften gibt, die dann diese ganzen Fragestellungen aufgreifen.
Also ein Feld, das weiterhin sehr spannend bleibt. Frau Winkler, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.